Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Guten Abend. Brüssel und die USA sind sich in Sachen aktueller Iran-Politik einig, dass sie sich nicht einig sind. Was hat der überraschende Besuch des US-Außenministers in Brüssel gebracht? Das wird ein Thema hier. Der britische Außenminister Hunt hat jedenfalls Sorge vor einer versehentlichen Eskalation.
We are very worried about the risk of a conflict happening by accident.
Die Debatte um eine Verschärfung der Mietpreisbremse gewinnt an Fahrt. Wir berichten über Recherchen unseres Hauptstadtstudios, nach denen AfD-Europakandidat Beck einen akademischen Titel zu Unrecht führt. Und am Ende der Sendung geht es um eine Frau, deren Ziel es nach eigener Aussage war, zu lächeln und die Menschen zum Lachen zu bringen. Ein Nachruf auf die Schauspielerin Doris Day. Der Atomstreit mit dem Iran gewinnt deutlich an Brisanz, nachdem jetzt der Iran seinerseits ebenfalls mit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen droht. Die Europäische Union steht dazwischen, will das Abkommen retten und deeskalieren. Und mitten in dieser brisanten Lage stattet der US-Außenminister seinen EU-Kollegen in Brüssel einen Besuch ab. Bettina Klein berichtet.
Mike Pompeo hatte seine Pläne kurzfristig geändert. Statt nach Moskau flog er heute erst einmal nach Brüssel, um mit seinen europäischen Verbündeten zu sprechen, bevor er morgen in Sotschi den russischen Präsidenten Putin trifft. Ein Schritt, der in früheren Zeiten selbstverständlich gewesen wäre, nun aber der Erwähnung bedarf.
Ich glaube, das ist in der Situation, in der wir uns befinden, auch aktuell, was die Lage vor Ort angeht und die Entwicklung bei den Schiffen, die es dort gegeben hat, mehr als sinnvoll ist, wenn der amerikanische Außenminister das Gespräch zu seinen europäischen Kollegen sucht.
Befand Außenminister Maas nach dem Gespräch mit seinem US-Kollegen. Er habe deutlich gemacht, so Maas, dass man besorgt sei wegen der Spannungen in der Region und keine militärische Eskalation wolle.
Dass wir beim Nuklearabkommen unterschiedliche Auffassungen haben, aber die gleichen Ziele verfolgen, nämlich keine Nuklearwaffen für den Iran. Eine andere Rolle des Irans in der Region. Das ist unbestritten so, aber wir gehen halt unterschiedliche Wege. Und es ist gut, wenn wir die Wege nun einmal unterschiedlich gehen, dabei so gut und so viel wie möglich miteinander kommunizieren. Und dazu hat sein Besuch heute beigetragen und das fand ich gut.
Pompeo sprach bilateral außerdem mit seinem britischen und französischen Kollegen und auch mit Federica Mogherini. Sie begrüßte den amerikanischen Außenminister gewohnt freundlich.
Hey, good to see you.
Very nice to see you.
Ansonsten blieb es beim Austausch der bekannten Argumente.
There is a full determination on the European Union side and also all the member states expressed that today very clearly on continuing to implementing at full the nuclear deal with Iran.
Die EU und alle Mitgliedstaaten fühlen sich weiter der Umsetzung des Iran-Abkommens voll verpflichtet, so die EU-Außenbeauftragte. Einen gemeinsamen Termin mit seinen europäischen Partnern bekam Pompeo freilich nicht. Die hatten nicht vor, so kurzfristig ihre Agenda umzuwerfen. Die europäischen Unterzeichner betrachten das Nuklearabkommen weiterhin als existenziell für ihre Sicherheit und wollen daran festhalten. Der britische Außenminister Jeremy Hunt warnte davor, dass eine unbeabsichtigte Eskalation in einer sehr viel ernsteren Situation enden könnte.
I think there's a real concern that escalation that is unintended could end up with a much more serious situation than we're fearing, yes.
Hunt spielte an auf den Zwischenfall, den es in Gewässern der Region mit 4 Handelsschiffen gegeben hatte.
Our call is to show maximum restraint from all sides.
Auch die Außenbeauftragte rief angesichts dessen zu maximaler Zurückhaltung aller Seiten auf. Die drei europäischen Unterzeichnerstaaten des Iran-Abkommens wollen weiter an der Zweckgesellschaft INSTEX arbeiten, mit deren Hilfe Handel in gewissem Umfang mit dem Iran ermöglicht werden soll, die aber noch nicht einsatzfähig ist.
Und darüber, was uns dieser Besuch über das Verhältnis dieser eigentlich Verbündeten sagt, habe ich kurz vor der Sendung mit Jessica Gino-Hecht gesprochen. Sie lehrt als Historikerin am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin. Erste Frage an Sie, wozu war dieses Treffen gut?
Ja, das Treffen in Brüssel hatte ja zunächst mal den Anlass, dass die europäischen Außenminister sich verständigen sollten, um über die Art und Weise, wie sie mit der Situation umgehen, dass auf der einen Seite die USA schon lange nicht mehr in dem Deal drin sind und auf der anderen Seite der Iran jetzt auch, wie er selber sagt, nicht ganz aussteigt, aber sich teilweise zurückzieht. Und das ist dann also wie die Cocktailparty oder mit der 13. Fee, wenn man jetzt hier mal verschiedene Metaphern bemühen möchte, dann tritt Herr Pompeo ein, lädt sich selber dazu ein und wirft im Grunde genommen das gesamte Programm über den Haufen, denn damit steht er natürlich sofort im Mittelpunkt, weil die Anwesenden auf der einen Seite sehr froh sind, ihn zu sehen, das bedeutet ja Gesprächsbereitschaft der USA, auf der anderen Seite aber auch sofort erkannt haben, dass der Grund seines Besuches darin liegt, im Grunde genommen die europäischen Außenminister auf die Linie der USA einzuschwören.
Aber was hat denn die EU dann davon?
Na, die EU hat das, was sie eigentlich am liebsten mag, nämlich sie verspricht sich erstmal Reden und Frieden. Das ist unsere europäische Außenpolitik, wenn man sie so nennen möchte, im Moment, dass man immer Dialog bereit ist, dass man nach allen Seiten offen ist, dass man die Eskalation vermeidet, dass man harte Worte vermeidet. Das ist jetzt gar nicht neu, aber vielleicht sozusagen in seiner Brisanz in dieser besonderen Situation jetzt einmalig.
Also ist es eine Illusion ohnehin, dass die EU da inhaltlich etwas ausrichten kann?
Das glaube ich überhaupt nicht. Die EU kann ja einfach sagen, nein. Herr Pompeo ist ja angetreten gar nicht als Mitspieler, sondern er mischt sich ja praktisch ein in einem Zwei-Parteien-System, wenn man das, oder Zwei-Parteien-Spiel, wenn man das mal so sehen soll. Die Europäer auf der einen, der Iran auf der anderen Seite. Eigentlich ist er ja Zaungast, denn die USA haben sich ja verabschiedet aus diesem Spiel. Aber er ist jetzt eben der Zaungast, der ganz wesentlich mitarbeiten will und mit beeinflussen will, wie die Europäer mit diesem Problem umgehen. Und die Europäer haben dabei die große Chance zu sagen, nein, das möchten wir nicht, oder eben, wir folgen deinem Willen. Meine Vermutung ist, und deswegen auch dieses etwas offene Ende am heutigen Abend, meine Vermutung ist, die Europäer werden Herr Pompeo langfristig und auch kurzfristig in seinem Wunsch nicht folgen. Von daher haben die europäischen Außenminister hier erhebliche Handlungsmacht.
Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass heute im Prinzip nur beschlossen wurde, we agree to disagree. Also wir sind uns einfach jetzt nicht einig. Sie sagen jetzt, die EU-Außenminister haben da eine Handlungsmacht. Aber was hat das denn für einen Wert in einer solch brisanten Frage wie jetzt aktuell?
Es ist genau das, was die EU-Außenminister wollen. Sie wollen reden und sie wollen die Sachen erstmal offen halten. Denn offen halten heißt in der diplomatischen Sprache, es geht jetzt erstmal weiter.
Aber sie wollen ja auch Krieg
vermeiden. Gibt es eine Beziehung, da kann ja noch was Gutes bei am Ende rauskommen.
Aber sie wollen ja eine Eskalation vermeiden, jetzt ganz akut.
Genau. Und die Eskalation vermeiden sie, solange Herr Pompeo in Brüssel vor der Tür steht und hofft, dass die europäischen Außenminister sich auf seine Linie einlassen werden und er nicht irgendwelche anderen Handlungen vornehmen wird. Also solange er noch hofft, dass die Europäer sich mittelfristig auf seinen Kurs einlassen, wird er nichts anderes tun, als im Wesentlichen das verkünden, was die USA seit einem Jahr schon verkünden, nämlich dass sie diesen Deal deswegen verlassen haben, weil sie glauben, dass der Iran die ihm aufgelegten Handlungen bzw. Restriktionen nicht einhält. Das ist gar nicht neu. Und solange man das in der Schwebe halten kann, kann man darauf hoffen, dass es zunächst mal nicht morgen früh oder übermorgen früh oder in dieser Woche zu einer Eskalation ging. Man gewinnt dadurch Zeit, das ist im diplomatischen Prozess sehr wichtig. Denn Zeit bedeutet am Ende immer, alle denken nochmal nach. Man muss sich auch genau überlegen, und ich nehme an, da wollen Sie vielleicht mit Ihrer Frage auch hin, wie wahrscheinlich ist denn hier wirklich ein Krieg?
Ja.
Also zunächst mal grundsätzlich, die meisten Regionalkonflikte militärischer Art brechen relativ unerwartet aus. Das heißt, je mehr über einen Krieg gesprochen wird, zudem über einen asymmetrischen, mit dem wir es ja hier zu tun hätten, zwischen den USA auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite, desto unwahrscheinlicher wird er erstmal. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass der Iran das internationale Atomabkommen gebrochen hat, sondern der Iran hat gesagt, er will jetzt diesen Vertrag auch aufkündigen, weil ihm die Vorteile, die er ursprünglich hatte, im Alleingang mit Europa nicht ausreichend erscheinen. Von daher muss man erstmal sagen, sozusagen der Hintergrund ist sehr viel friedlicher als der Vordergrund. Fußnote dazu, echte Kriege gibt es übrigens überhaupt gar nicht mehr, die müssen völkerrechtlich erklärt werden, das hat seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, also Nordkorea, nicht mehr gegeben. Es gibt also nur militärische Operationen, möglichst in einer Koalition, möglichst aus der Luft. Das wäre dann also ein Bombenkrieg, möglichst mit Unterstützung der Vereinten Nationen. All dies, um die typischen Verluste eines Bodenkrieges zu vermeiden einerseits und auf der anderen Seite sich der Zustimmung der westlichen Welt, eigenen Bevölkerung, westlichen Welt zu versichern.
Der britische Außenminister, der hat ja heute auch noch mal geäußert, dass er Sorge hat, dass so eine militärische Eskalation auch unbeabsichtigt passieren könnte. Das teilen Sie also nicht?
Nein, das teile ich ehrlich gesagt nicht, denn ich weiß noch nicht, wie die aussehen sollte. Also diese Verlegung des Flugzeugträgers, von dem heute Abend ja furchtbar viel gesprochen worden ist, die war vorher schon nicht angekündigt, aber beordert worden. Also das sehe ich jetzt hier nicht als den entscheidenden Move der USA, die Kollision im Mittleren Osten gegeben haben soll. Da ist überhaupt nicht klar, wer die verursacht hat, beziehungsweise wer beteiligt war und was dabei rausgekommen sind. Also was ich sehe hier ist sehr viel Warmongering und gleichzeitig aber wenig Anhaltspunkte. Die USA können keine militärische Operation gegen den Iran im Moment durchführen, denn sie hätten dabei überhaupt gar keine Unterstützung. Weder im eigenen Land, noch nicht mal in der eigenen Partei, noch nicht mal in der eigenen Administration, wo es viele Leute gibt, die sagen, dieser Deal war nicht gut, aber er ist wenigstens besser als überhaupt keiner. Trumps eigene Berater haben ihm das immer wieder gesagt. Und auf der anderen Seite sehe ich auch überhaupt gar keine internationale Unterstützung dafür. Was würde Trump denn damit erreichen?
Nun, das Gerücht ist ja immer, dass möglicherweise hinter einer gewollten Eskalation das Vorhaben der Trump-Regierung steckt, einen Umsturz im Iran herbeizuführen, das zumindest gerüchteweise.
Ja, das wäre dann ein Regime-Change. Also sozusagen das Szenario haben wir jetzt mehrfach durchexerziert, sowohl in Libyen als auch im Irak und vielleicht erhoffterweise demnächst auch mal in Syrien. Wir haben keine einzige Erfolgsgeschichte dabei, nicht? Also die Involvierung militärischer Art im Mittleren Osten gehen am Ende immer zulasten der USA. Es ist immer verbunden mit langfristigen militärischen Engagements, Okkupationen, jahrelanger Präsenz und in der eigenen Bevölkerung zunehmende Kritik an dieser Sache. Also strategisch lohnt sich das hier eigentlich alles nicht. Das Einzige, was sich lohnt, und ich nehme an, das ist im Grunde genommen auch der unterliegende Grund hier, ist, dieser Konflikt ist in gewisser Weise herbeigeredet und er wird auch seitens der Trump-Administration hochgekocht, um der Administration im Grunde genommen ein Thema, den Medien einen Aufmacher und der US-amerikanischen Bevölkerung eine Ablenkung zu bescheren. Denn das eigentliche Problem der Trump-Administration ist doch eigentlich ein ganz anderes. Nicht eingelöste Versprechen, andauernde Skandale, sinkende Zustimmung, anstehende Wahlen. Also man muss jetzt kein Umfrageexperte und auch kein Tiefenpsychologe sein, um zu sehen, dass Trump hier eigentlich eine seiner letzten Karten zieht, um Eintrag und Unterstützung einzufordern, nämlich äußere Bedrohung. Das ist so ein Standard. Instrument in politischen Krisenzeiten, allerdings in diesem Zusammenhang, über den wir hier sprechen, Frau Schweizer, zu einem erheblichen Preis.
Die Einschätzung der Historikerin Jessica Gino-Hecht vom Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin. 23.22 Uhr ist es. Nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern, auch um uns herum, fragt man sich in den vergangenen Jahren, wo ist die Grenze zwischen legitimen Protest und Extremismus und wie verschieben sich diese Grenzen gerade? Der neue Verfassungsschutzpräsident will jetzt mit seiner Behörde dafür sorgen, dass diese Grenze wieder deutlicher erkennbar wird. Unser Korrespondent Markus Pindur war bei einem Symposium, das sich genau darum drehte.
Man habe in den vergangenen Jahren immer sehr genau auf den islamistischen Extremismus geschaut, so Verfassungsschutzdirektor Haldenwang. Das tue man immer noch, gleichzeitig gäbe es aber auch eine neue Dynamik.
Nicht nur die deutschen Sicherheitsbehörden, sondern wir alle, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, nehmen wahr, dass die Aktivitäten an den Rändern unserer Gesellschaft zugenommen haben. Im Rechtsextremismus gibt es neue Dynamiken und eine unruhigende Netzwerkentwicklung von verschiedenen Gruppen.
Der Rechtsextremismus argumentiert national, postuliert einen Zustand ethnischer Reinheit und richtet sich hauptsächlich gegen Migranten. Linke Extremisten dagegen lehnen die soziale Marktwirtschaft ab. Ihre Gewalt zielt häufig auf Vertreter des Rechtsstaates, besonders auf Polizisten.
Auch im Linksextremismus beobachten wir, dass der frühere Konsens, auf Gewalt gegenüber Menschen zu verzichten, hinfällig geworden ist und sogar versuchte Tötungsdelikte, meist gegenüber Polizisten, sind wieder hoffähig geworden und auf der Tagesordnung, dass bisher noch nichts passiert ist, ist eigentlich eher glücklichen Umständen zu verdanken.
Der Chef des Verfassungsschutzes sieht ein wesentliches Problem der letzten Jahre in der Tatsache, dass die Mitte der Gesellschaft sich nicht mehr kraftvoll von den äußersten politischen Rändern abgrenze. Der Extremismus rücke immer weiter in die politische Mitte vor. Diese Erosion geschehe in mehreren Schritten. Die Extremisten setzten thematisch auf die Bruchlinien der Gesellschaft, meist existenziell Grenz- und Überfremdungsängste. Appelliert werde an Emotionen. Das rechte Narrativ ist, man fühle sich fremd im eigenen Land. Das linke, Staat und Konzerne beuteten die Bürger aus. Die Grenzen des Sagbaren werden immer weiter verschoben, der demokratische Rechtsstaat verächtlich gemacht. Das sieht Judy Korn ähnlich. Sie ist Geschäftsführerin des Violence Prevention Network, einer Organisation, die versucht, straffällig gewordenen Jugendlichen Wege aus dem Extremismus zu zeigen.
Wir stellen fest, bei den jungen Menschen, mit denen wir arbeiten, die häufig wegen ideologisch motivierter Straftaten im Gefängnis sitzen, dass es immer schwieriger wird, Zweifel zu wecken in der Arbeit mit ihnen und dass sie immer häufiger das Gefühl haben, sie repräsentieren eigentlich die Meinung der Mehrheitsgesellschaft mit den extremistischen Einstellungen, die sie haben. Und das ist dann ganz schwierig, einen Eingang zu finden für mögliche Maßnahmen der Deradikalisierung.
Die wichtigste Veränderung, auf die die Sicherheitsbehörden in den letzten 2 Jahrzehnten reagieren mussten, war die explosionsartige Ausweitung der Möglichkeiten des Internet. Große Internetplattformen wie Facebook beförderten durch ihre Algorithmen die Emotionalisierung. Parolen statt Debatten seien gefragt. Viele bewegen sich in sogenannten Echoräumen, in denen sie nur noch mit der eigenen Meinung beschallt und nicht mehr mit Fakten konfrontiert werden. All dies erfordere, dass die Verfassungsschützer neue Möglichkeiten bekämen, so Haldenwang. Die in der Reform des Verfassungsschutzgesetzes geplanten neuen Befugnisse bei der technischen Kommunikationsüberwachung und der Online-Durchsuchung seien unabdingbar. Die Betreiber der großen Plattformen wie Facebook und Twitter forderte er auf, extremistische Inhalte schneller zu löschen. Doch auch die Bürger müssten ihren Blick schärfen. Die Verteidigung des liberalen Rechtsstaates, so Haldenwang, sei eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft.
Berichtet Markus Pindur. Es scheint, als habe das Thema Klimaschutz in den vergangenen Monaten auch für Bürger an Brisanz gewonnen. SchülerInnen gehen europaweit auf die Straßen. Gletscherschmelze und Dürren versetzen Menschen ins Grübeln. Während sich die Bundesregierung noch uneins ist über die Ausgestaltung eines deutschen Klimaschutzgesetzes, ging es heute in Berlin mit Diplomaten aus der ganzen Welt um die großen Linien. Vom Auftakt des sogenannten Petersberger Dialogs berichtet Barbara Schmidt-Matern.
Zumindest international versucht die Bundesregierung beim Klimaschutz voranzukommen. 35 Staaten nehmen teil am Petersberger Klimadialog, benannt nach dem Geburtsort der Veranstaltung in Bonn. Jetzt, 10 Jahre später, geht es um alles oder nichts, meint die Bundesumweltministerin und Sozialdemokratin Svenja Schulze.
In Zukunft wird der Fokus weniger auf dem Verhandeln von Regeln liegen. Stattdessen wird es immer wichtiger, dass wir uns auf die Umsetzung von Klimaschutz und auf die Zusammenarbeit dabei konzentrieren.
Ziel ist die Einhaltung des Pariser Abkommens, also der weltweiten Klimaziele. Das heißt, die Erderwärmung darf künftig nur um maximal 2 Grad oder besser nur 1,5 Grad steigen. Bisher dauern alle Gegenmaßnahmen viel zu lange, meint Schulze.
Ich will, dass das schneller geht.
Doch die Appelle der Umweltministerin stehen unter einem schlechten Stern. Gerade erst hat die Kanzlerin dem französischen Staatspräsidenten einen Korb gegeben. Emmanuel Macron hatte vergangene Woche beim EU-Gipfel in Sibiu einen Plan vorgelegt, wie die Europäische Union ihren CO2-Ausstoß bis 2050 komplett beenden könnte. Doch Angela Merkel zieht nicht mit. Ihren Regierungssprecher Steffen Seibert brachte das am Mittag in Erklärungsnöte.
Für uns als Bundesregierung insgesamt gilt der Klimaschutzplan 2050. Und darüber, also über die gemeinsame Grundlage unserer Arbeit, Klimaschutzplan 2050, können wir natürlich nicht mit einem Federstrich hinweggehen.
Svenja Schulze sieht in Macrons Vorschlägen allerdings alles andere als einen Federstrich. Da sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, so hebt sich Schulze von der Kanzlerin ab.
Ich finde, wir sollten darüber noch mal reden, weil ich fände es sehr sinnvoll, an der Seite von Frankreich dazustehen und sich dafür einzusetzen, dass wir auf der EU-Ebene auch deutlich sagen, dass wir Paris umsetzen wollen. Wir wollen Mitte dieses Jahrhunderts treibhausgasneutral sein.
Morgen hat Angela Merkel Gelegenheit, Macron doch noch einen Schritt näher zu kommen. Die Kanzlerin wird vormittags eine Rede halten beim Petersberger Klimadialog. Die Konferenz ist eine Art Boxenstopp zwischen den jährlich stattfindenden UN-Klimakonferenzen. Im Dezember trifft sich die Weltgemeinschaft in Chile und bis Ende des Jahres will auch die Bundesregierung ihr nationales Klimaschutzgesetz beschlossen haben. Aber
bisher sind alle Klimaschutzziele nur in irgendwelchen Kabinettsbeschlüssen gewesen, die dann die nächste Regierung wieder über den Haufen geworfen hat.
So rügt Patrick Greichen. Der Direktor der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende präsentierte heute eigene Eckpunkte für ein Klimaschutzgesetz. Unter anderem schlagen die Fachleute einen CO2-Preis von 50 Euro pro Tonne vor, mit einer Rückverteilung für sozial Schwache. Andrea Nahles befürwortet ebenfalls eine sozialverträgliche CO2-Abgabe. Doch die SPD-Fraktions- und Parteichefin ist von der Union schwer genervt, vor allem von der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer und von Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU.
AKWK wirkt in der CDU die Debatte über einen CO2-Preis ab, bevor die Debatte überhaupt begonnen hat. Scheuer betreibt Klimapolitik wie ein Autorennen auf dem Computer. Jedes Hindernis irgendwie umkurven. Ich sag mal, so wird das nix.
Der nächste Schlagabtausch in der Klimapolitik wird morgen Abend beim Koalitionsausschuss erwartet.
Informationen von Barbara Schmidt-Matern. Wer junge Menschen für Ausbildungsberufe gewinnen will, zum Beispiel im sozialen Bereich, muss auch etwas bieten. Die Bundesregierung will zumindest einen Anreiz jetzt gesetzlich festschreiben in Form einer Untergrenze für Azubi-Löhne. Alfred Schmidt mit den Einzelheiten.
Die Ministerin wirkt durchaus zufrieden. Die SPD ist mit im Boot, konnte Anja Karliczek, CDU, heute verkünden. Auszubildende sollen mehr Geld und mehr Anerkennung bekommen, so der erklärte Wille der Großen Koalition. Für Bundesbildungsministerin Karliczek ist es auch ein politischer Erfolg. Sie sagt, die Sache sei mit den Sozialpartnern abgestimmt. Gerangel hinter den Kulissen blieb weitgehend geräuschlos. Auf Drängen der SPD wurden die Sätze zur Ausbildungsvergütung angehoben. Die Ministerin freut sich über den Kompromiss.
Denn auf der einen Seite wollen wir die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben erbringen, wertschätzen und anerkennen. Und auf der anderen Seite wollen wir uns weiter die hohe Dynamik in den Betrieben erhalten, gute und hochwertige Ausbildung anzubieten. Und dann muss es natürlich immer auch wirtschaftlich tragfähig sein.
Kritik allerdings kommt vom Handwerksverband. Die neuen Untergrenzen für das Geld, das Azubis bekommen, wären für Kleinbetriebe auf dem Land schwierig einzuhalten, heißt es dort. Doch auch hier scheinen Kompromisse möglich. Arbeitgeber und Gewerkschaften können per Tarifvertrag auch niedrigere Sätze für die Ausbildungsvergütung vereinbaren. Die Ministerin drückt es so aus.
Nein, die Tarifpartner können sich vereinbaren für ein längeres Einphasungsmodell und wie sie sich dann vereinbaren, das ist dann ihre Sache.
Übergangsfristen mit weniger Geld sollen also möglich sein. Generell gilt vom kommenden Jahr an, Azubis sollen mindestens 515 Euro pro Monat bekommen. Stufenweise soll dieser Betrag steigen auf 620 Euro im Jahr 2023. Manche Gewerkschaften wären mit dieser Höhe am liebsten gleich eingestiegen, aber das war mit der Union nicht zu machen. SPD-Chefin Andrea Nahles sprach davon, ein Herzenswunsch ihrer Partei gehe nun in Erfüllung.
Ich glaube, dass dieses Signal, dass hier dort auch anständige Mindestausbildungsvergütungen bezahlt werden, überall in Deutschland, über die Branchen hinweg, dass das auch hilft, die Entscheidung für eine berufliche Ausbildung wieder zu stärken.
Denn, so die SPD-Chefin, es dürften sich gerne wieder mehr junge Leute für eine Berufsausbildung entscheiden, statt für ein Studium. Dabei soll auch helfen, dass außerdem drei Fortbildungsstufen gesetzlich verankert werden sollen. Zusätzlich zum bestehenden Titel Meister werden weitere Abschlüsse festgeschrieben. Das soll die Gleichwertigkeit von Berufsausbildung und Studium betonen. Von der Opposition kommt bislang ein geteiltes Echo. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte, dies sei das richtige Signal. Schon für die sozialen Berufe hätten die Grünen dies gefordert. Umso besser, dass es nun für alle gelten soll.
Eine Mindestausbildungsvergütung, gerade für diejenigen, die sich in sozialen Berufen einbringen in unsere Gesellschaft, das ist der absolut richtige und wichtige Schritt. Und das brauchen wir dann aber für alle Ausbildungsberufe.
Die FDP dagegen tut sich schwer. Fraktionsvize Michael Theurer sieht im Mindestlohn für Azubis einen staatlichen Eingriff in die Eigenständigkeit der Tarifpartner.
Wir sind sehr kritisch, was staatlich regulierende Eingriffe angeht, denn wir glauben, dass die Tarifpartner das besser lösen können.
Unterm Strich ergibt sich aber eine sichere Mehrheit für die neuen Azubi-Pläne. Schon am Mittwoch soll das Bundeskabinett grünes Licht für den Gesetzentwurf geben und ihn Richtung Bundestag auf den Weg bringen.
Berichtet Alfred Schmidt, und um 23.33 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk jetzt weiter mit Aktuellem in Kürze. Die Protestbewegung im Sudan hat sich nach eigenen Angaben mit der Militärführung auf die Zusammensetzung eines neuen Regierungsgremiums geeinigt. Björn Blaschke.
Ein vorläufiger Präsidentschaftsrat soll gebildet werden, in dem Militärs und Zivilisten vertreten seien, eine Regierung werde berufen und eine Volksvertretung. Das erklärte ein Militärsprecher. Im April war Diktator Omar al-Bashir nach 3 Jahrzehnten Herrschaft gestürzt worden. Danach übernahm ein Militärrat die Macht im Sudan. Die Opposition hingegen fordert eine rein zivile Führung, weil sie in dem Militärrat eine Fortsetzung Bashirs sieht. In den vergangenen Tagen hatten die Demonstranten ihre Proteste noch einmal ausgeweitet, um den Druck auf den Militärrat zu erhöhen. Nach der jetzt zustande gekommenen grundsätzlichen Übereinkunft beider Seiten auf die Struktur der Übergangsführung sollen in den kommenden Tagen die Einzelheiten festgelegt werden. Kurz gesagt, wer mit welchen Vertretern in die Führung kommt. Und dabei droht erneut Streit. Das Militär erhebt Anspruch auf eine dominante Rolle in der Übergangsphase, was die Opposition ablehnt. Sie möchte, dass das Militär sich allein auf die Landesverteidigung beschränkt und entsprechend in der Übergangsführung vertreten ist. Das Militär will eine 2-jährige Übergangsphase, die Opposition fordert 4 Jahre. Derweil erklärte das Büro der Generalstaatsanwaltschaft in Khartoum, Omar al-Bashir sei offiziell der Anstiftung zur Ermordung und zur Beteiligung an der Ermordung von Demonstranten beschuldigt worden. Ein Bruder Bashirs, der eine Anklage wegen Korruption zu erwarten hat, soll sich in die Türkei abgesetzt haben.
Die schwedische Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen zu Vergewaltigungsvorwürfen gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange wieder auf. Aus Stockholm berichtet Carsten Schmiester.
Die Anwältin des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers hatte die Wiederaufnahme der vor 2 Jahren eingestellten Voruntersuchungen gegen den WikiLeaks-Gründer bereits am 11. April beantragt. Das war der Tag, an dem die britische Polizei Assange nach 7-jährigem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen hatte. Die schwedische Staatsanwaltschaft folgt nun diesem Antrag und ermittelt erneut gegen den inzwischen 47-Jährigen, der in Großbritannien wegen Verstoßes gegen seine Kautionsauflagen zu 50 Wochen Haft verurteilt worden ist und im Gefängnis sitzt. Die Schweden hatten Assange seit dem Herbst 2010 im Visier und einen internationalen Haftbefehl bis 2017 immer wieder verlängert. Der ihm ursprünglich vorgeworfene sexuelle Missbrauch 2 Frauen ist zwar inzwischen verjährt, aber eben nicht die mutmaßliche Vergewaltigung. Ihre Verjährungsfrist wäre erst im August kommenden Jahres verstrichen. Assange war zuletzt im November 2016 im Beisein schwedischer Ankläger in London zum Vergewaltigungsvorwurf verhört worden. Dabei hatte er seine Unschuld beteuert und die Sorge geäußert, er könne bei Nichteinstellung der Ermittlungen über Schweden in die USA ausgeliefert werden. Damals hieß es hier in Stockholm dazu lediglich, dass kein Auslieferungsgesuch der Amerikaner vorliege.
Vor 2 Tagen wurden ein Mann und 2 Frauen tot in einer Passauer Pension gefunden, die offenbar durch Armbrustpfeile getötet worden sind. Heute wurden in Niedersachsen 2 weitere Leichen entdeckt. Martin Gruber.
In der Wohnung einer der toten Frauen im niedersächsischen Wittingen sind 2 weitere Frauenleichen entdeckt worden. Walter Feiler von der Staatsanwaltschaft Passau.
Die Identität der beiden weiblichen Leichen ist derzeit noch unbekannt. Ebenso unbekannt ist die Todesursache. Wie das mit dem Fall hier in Passau zusammenhängt, können wir momentan nur spekulieren.
Die 3 Leichen in der Passauer Pension hatte am Samstagmittag ein Zimmermädchen beim Saubermachen entdeckt. Auf dem Bett lagen Hand in Hand der 53-jährige Mann und die 33-jährige Frau, auf dem Boden eine 30-jährige Frau. Im Körper des Mannes steckten in Kopf und Brust sogar 5 solche Pfeile. In dem Zimmer wurden auch 3 Armbrüste entdeckt. Die Hintergründe sind völlig unklar, so die Staatsanwaltschaft. Erst recht, nachdem jetzt in Niedersachsen 2 weitere Leichen gefunden wurden.
Die Übernahme von Monsanto hat dem Chemiekonzern Bayer viel Ärger eingehandelt. Heute teilte Bayer mit, dass Monsanto wahrscheinlich seit Mitte des Jahrzehnts europaweit Listen mit Namen von Unterstützern und Kritikern habe erstellen lassen. In Frankreich laufen deshalb Vorermittlungen wegen der illegalen Erfassung privater Daten. Mischa Erhardt berichtet.
Infolge der Nachrichten aus Frankreich hat Bayer heute kurzfristig eine Telefonkonferenz organisiert. Deren Tonqualität war aufgrund der Eile nicht sonderlich gut. Es reichte aber aus, um noch mehr schlechte Nachrichten an die Öffentlichkeit zu bringen.
Ich habe bisher keine gesicherten Informationen, gehe aber davon aus, dass diese Listen EU-weit erstellt worden sind,
sagte Matthias Berninger, Leiter des neu geschaffenen Bereichs Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit bei Bayer. Wahrscheinlich auch in Deutschland, ja, EU-weit sollen Listen mit Kritikern von Monsanto angefertigt worden sein. Das folgt einer Logik. Denn offenbar waren die Verantwortlichen bei Monsanto daran interessiert, Einfluss auf Zulassungsverfahren etwa für das umstrittene Glyphosat zu nehmen. Das Verfahren lief auf europäischer Ebene. 2017 hatte die EU den Unkrautvernichter für 5 Jahre verlängert. Solche Lobbyarbeit sei eine Altlast aus der Vergangenheit Monsantos. Berninger habe sich mit diesen Themen seit seinem Antritt bei Bayer zu Jahresbeginn eingehend beschäftigt.
Und bin deswegen jetzt sagen zu können, dass Praktiken, wie sie zurzeit in Frankreich in Rede stehen, bei Bayern nicht vorgekommen sind.
Und auch in Zukunft nicht mehr vorkommen werden, weder bei Bayer noch bei Monsanto.
Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schaukelt sich weiter hoch. Das überschattete auch den Handel heute an der deutschen Börse. Volker Hirt.
Handelsstreit, Handelskonflikt, Handelskrieg, reine Semantik, völlig egal. Tatsache ist, da ist Sand im Getriebe, im größten Rad, das weltweit im Handel gedreht wird. USA früher mit, heute gegen China. Da hilft auch kein Öl im Getriebe und wenn Öl, dann wird es im Moment noch zusätzlich ins Feuer gegossen. Die USA weiten die Zölle auf chinesische Waren enorm aus, China kontert. Zölle auf US-Importe im Volumen von 60 Milliarden Dollar sollen erhoben werden. Der Aufschlag liegt zwischen 5% und 25% und soll über 5000 US-Produkte betreffen. Da stehen sich mit dem Präsidenten Trump und dem Staatschef Xi zwei Boxer gegenüber, die blutend im Ring stehen, aber keiner möchte bzw. kann aufgeben. Es geht nämlich nicht nur um Gesichtsverlust, es geht um die Vormachtstellung in der Weltwirtschaft. Investoren auf der ganzen Welt sehen da keinen Ausweg. Die Aktienmärkte zeigen sich daher erschüttert, allen voran die in China und den USA. Der Dow Jones verliert deutlich über 2% und auch der DAX bleibt nicht unbeeindruckt. Und das hat ganz unmittelbar mit dem Handelskonflikt zu tun. Die Chinesen fürchten um ihre wirtschaftliche Stabilität, da ist Kaufzurückhaltung das erste Signal. Die deutschen Autobauer bekommen das im Moment sehr deutlich zu spüren. BMW minus 2,6, VW minus 2,7, Daimler minus 4,5%. Der deutsche Leitindex beendet den Handel mit 11.880 Punkten, also mit einem Verlust von rund 1,6% gegenüber dem Schlussstand am Freitag.
Und an der Wall Street in New York schloss der Dow Jones Index bei 25.325 Punkten, auch das ein deutliches Minus von 2,38%. Und das war Aktuelles von der Börse am Ende unserer Kurznachrichten. Der AfD-Politiker Gunnar Beck steht auf Listenplatz 10 der Wahlliste seiner Partei für das Europaparlament. Auf dem Wahlzettel steht das Kürzel für Professor und er bezeichnet sich als Fachanwalt. Recherchen unseres Hauptstadtstudios haben jetzt ergeben, Beck schmückt sich unzulässig mit diesen Bezeichnungen. Stefan Detjen berichtet.
Ich bin Professor und Fachanwalt für EU-Recht in London.
So stellt sich Gunnar Beck im letzten November auf dem Parteitag der AfD in Magdeburg als Kandidat für die Europawahl vor. Die Delegierten wählten ihn auf Platz 10 der AfD-Liste. Nach den Umfragewerten der Partei scheint Beck ein Platz im Europaparlament damit sicher. Als Glücksfall für die Partei wird die durch seine Titel Professor, Fachanwalt beglaubigte Kompetenz des Kandidaten in der AfD-Wahlwerbung gefeiert. Mit professoraler Autorität klagte Beck Rechtsbruch durch die Institutionen der EU an und stellt sich vor als
Verfasser der einzig ehrlichen und dennoch beachteten Studie zum EuGH, das heißt des Gerichts, das regelmäßig Unrecht zu EU-Recht erklärt.
Doch Gunnar Beck ist kein Professor. Am Wochenende meldete erstmals der Verfassungsblog, ein Internetfachforum, Zweifel an der Berechtigung Becks an, sich Professor nennen zu dürfen. Beck unterrichtet an der SOAS University in London Europarecht und Rechtstheorie. Er trägt dort die Bezeichnung Reader in Law, nicht Professor. Gunnar Beck selbst verweist auf Nachfrage auf die Stellungnahme eines AfD-Sprechers gegenüber unserem Hauptstadtstudio, nach der die Tätigkeit eines Readers der eines Professors in Deutschland entspreche. Zusätzlich verweist die AfD auf die Universität Sussex, die eine Anstellung Becks als Professor in Aussicht gestellt habe. Auch in einem inzwischen gelöschten Wikipedia-Eintrag wurde Beck als Professor in Sussex bezeichnet, die Universität jedoch erklärt, Gunnar Beck arbeite dort nicht und habe auch nie dort gearbeitet. Die Frage, wer sich in Deutschland Professor nennen darf, ist in den Landeshochschulgesetzen übereinstimmend geregelt. Zuständig für die Prüfung im Fall Beck ist, weil er als deutschen Wohnort Neuss angibt, das nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerium. Dieses teilte unserem Hauptstadtstudio mit, die schlichte Umwandlung einer englischen Hochschulfunktion in einen deutschen Titel sei ausgeschlossen.
Unabhängig von der Wertigkeit des englischen Reader kommt dabei eine Titelführung in der Form Prof oder gar Professor
nicht in Betracht.
Die Tätigkeit des britischen Reader sei mit einer deutschen Professorenstufe nicht zu vergleichen und stehe auch in England unter der Professur, heißt es im Düsseldorfer Ministerium. Auch die Bezeichnung Fachanwalt für EU-Recht, mit der sich Gunnar Beck schmückt, ist in Deutschland unzulässig.
Fachanwalt ist in Deutschland ein geschützter Titel, der nach der Fachanwaltsordnung erworben wird. Wer diese Voraussetzungen für den Fachanwalt nicht erfüllt, kann sich in Deutschland nicht Fachanwalt nennen.
Erklärt der Leiter des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität Hannover, Christian Wolf, dem Deutschlandfunk. Auch die Bundesrechtsanwaltskammer bestätigt, einen Fachanwalt für Europarecht gibt es nach deutschem Berufsrecht gar nicht. Selbst wer sich im Ausland mit dem Thema beschäftigt, darf sich hier nicht so bezeichnen. Der Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen ist in Deutschland nach § 132a Strafgesetzbuch strafbar. Das ändert indes nichts daran, dass Gunnar Beck am 26. Mai als Professor auf den Wahlzetteln für knapp 65 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland steht. Eine Korrektur ist nach Angaben des Bundeswahlleiters nicht mehr möglich. Briefwahlunterlagen sind bereits verschickt.
Ich bitte Sie also um Ihre Stimme, um mich selbst überflüssig machen zu können.
Rief Gunnar Beck den Delegierten des AfD-Parteitages im November zu und kündigte an, sich als Abgeordneter in Brüssel und Straßburg für die Abschaffung des Europaparlaments einzusetzen. Seine Ablehnung der EU sei grenzenlos, versicherte Beck den jubelnden Delegierten. Mit den Grenzen aber, die das nationale Recht ihm in eigener Sache zieht, scheint Beck seine Schwierigkeiten zu haben.
Ein Bericht aus unserem Hauptstadtstudio von Stefan Detjen. Es soll ja Menschen in Deutschland geben, die beim Wort Mietpreisbremse nur noch mit Sarkasmus reagieren. Nicht nur kritische Wohnungssuchende bezweifeln lautstark deren Wirksamkeit und verweisen auf Quadratmeterpreise von insgesamt weit über 11 Euro in Ballungsgebieten. Der Berliner Senat gab heute bekannt, der Anstieg der Netto-Kaltmieten in der Hauptstadt habe sich im Schnitt deutlich verlangsamt. Von Entwarnung kann aber noch keine Rede sein. Jetzt kommt in die Debatte um die Mietpreisbremse neuer Schwung. Katharina Hamburger berichtet.
Ein weiteres Mal will Justiz- und Verbraucherschutzministerin Katharina Barley die Mietpreisbremse verschärfen. Nämlich dahingehend, dass Vermieter, die zu viel Miete verlangt haben, noch stärker sanktioniert werden können. Barley ließ über ihr Ministerium schriftlich mitteilen, aus ihrer Sicht brauche es ein zweites Mieterschutzgesetz. Mieter sollen zu viel gezahlte Miete künftig rückwirkend ab Vertragsschluss zurückfordern können, so Barleys Pläne. Damit werde den Vermietern, so die SPD-Politikerin, ein starker Anreiz gesetzt, sich von Beginn an die Mietpreisbremse zu halten. Vermieter werde es attraktiver, ihre Rechte geltend zu machen. Mieter können auch jetzt schon bei einem Verstoß gegen die Mietpreisbremse zu viel gezahltes Geld zurückverlangen, allerdings erst ab dem Zeitpunkt, zu dem sie den Vermieter gerügt haben. Mit dem von Barley geplanten Gesetz soll außerdem die Mietpreisbremse bis 2025 verlängert werden. Wo die Mietpreisbremse gelte, habe sich die Dynamik der Mietentwicklung verlangsamt. Deshalb brauche es dieses Instrument auch für weitere 5 Jahre über 2020 hinaus. Zudem kündigte Barley an, die Mietpreisbremse für die Länder einfacher und praktikabler machen zu wollen. Aus Regierungskreisen heißt es dazu, dass die Anforderungen für die Begründung, warum die Länder in bestimmten Gebieten die Mietpreisbremse anwenden wollen, gesenkt werden sollen. Zudem heißt es, die Ministerin wolle in dem Gesetzentwurf auch den Betrachtungszeitraum für die ortsübliche Vergleichsmiete, also die Grundlage der Mietpreisbremse, von 4 auf 6 Jahre verlängern. Zudem, so ist aus Regierungskreisen zu hören, will die Justizministerin den § 5 Wirtschaftsstrafgesetzbuch zur Mietüberhöhung ins Zivilrecht überführen, in der Hoffnung, dass dieser in Zukunft öfter Anwendung findet. Einen entsprechenden Referentenentwurf will das Justizministerium in Kürze vorlegen. Noch nicht klar ist jedoch, was in Kürze heißt, ob nun noch in der Amtszeit von Barley als Justizministerin oder danach. Barley ist auch Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl. Mit der Wahl will sie ihr Amt als Justizministerin abgeben. Bevor der Referentenentwurf überhaupt vorliegt, bekommt die Justizministerin schon Gegenwind vom Koalitionspartner. So sagte Jan-Marco Lutschak, Obmann der Union im Rechtsausschuss, die Mietpreisbremse sei zum 1. Januar bereits einmal verschärft und damit die Rechte der Mieter umfassend gestärkt worden.
Wir haben eine vorvertragliche Auskunftspflicht für Vermieter eingefügt. Und das ist jetzt so, dass die Mieterinnen und Mieter jetzt alle Informationen haben, die sie benötigen. Wenn ein Vermieter sich auf eine Ausnahme von der Mietpreisbremse beruft, können sie die jetzt rügen. Sie können diese jetzt auch einfach einfach rügen. Sie müssen jetzt nicht mehr qualifiziert vortragen, was denn möglicherweise nicht in Ordnung ist, sondern es reicht wirklich aus zu sagen, dass man mit der Höhe der Miete nicht einverstanden ist. Und das gibt auch ein Stück weit Rechtssicherheit für beide Seiten.
Der Direktor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, hingegen unterstützt Barley, verweist aber auch auf den Konflikt mit der Union.
Der Vorstoß ist nicht neu, den hat sie selbst schon vor einiger Zeit mal gebracht, ist aber innerhalb der Koalition an der CDU-CSU gescheitert. Wir als Mieterbund haben das auch immer gefordert, weil wir der Auffassung sind, wenn jemand zu viel Geld kassiert hat als Vermieter, dann muss er das, was er illegal erzielt hat, auch zurückzahlen. Und nichts anderes will Frau Barley jetzt erneut in die Diskussion bringen,
sagte Siebenkotten NDR Info. Allerdings verweist der Direktor des Deutschen Mieterbundes auch darauf, dass die Mietpreisbremse nur Neu- und Wiedervertragsmieten betreffe, nicht laufende Mietverträge. Dafür brauche es aus Sicht von Siebenkotten eine Deckelung des Anstiegs der Mieten. Nur dadurch könne eine große Mietdämpfung erzielt werden.
Informationen aus Berlin waren das von Katharina Hamberger. Und jetzt kommen wir zu einer Hollywood-Ikone, die in einer Reihe steht mit Audrey Hepburn. Liz Taylor und Marilyn Monroe und Doris Day galt dabei als Anti-Marilyn, nicht verrucht, sondern fröhlich und unschuldig. Mit 97 Jahren ist Doris Day jetzt gestorben. Ein Nachruf von Nicole Markwald.
Es ist eines ihrer bekanntesten Lieder. Que sera, sera, whatever will be, auf Deutsch vielleicht, die Zukunft bringt, was sie will. Doris Day singt es in Alfred Hitchcocks Film Der Mann, der zu viel wusste von 1956. Als Schülerin träumt Doris Marianne Kappelhoff von einer Karriere als Tänzerin. Ein Autounfall macht diesen Traum zunichte, die Zukunft bringt, was sie will. In einem Telefoninterview mit dem Sender Turner Classic Movies vor 5 Jahren sagte sie:
I was in a car accident, which shattered my right leg, and I was in a cast for nearly 2 years.
Fast 2 Jahre sei das Bein in Gips gewesen, das aus für ihre Tänzerkarriere. Doch sie habe, während sie im Bett lag, viel Radio gehört und einfach mitgesungen, zum Beispiel bei Ella Fitzgerald. So habe sie das Singen begonnen. Im Laufe ihrer Karriere nahm Doris Day 29 Alben auf, interpretierte Pop und Jazz. 1945 landete sie ihren ersten Nummer-1-Hit. Zur Schauspielerei kommt sie durch Casablanca-Regisseur Michael Curtis. Nach einem Vorsprechen rät er, sie solle bloß keinen Schauspielunterricht nehmen und gibt ihr 1948 in Die Zaubernächte in Rio die Rolle einer Sängerin. Da habe sich alles ganz natürlich ineinander gefügt, sagte sie später.
I had never acted and then I discovered that I would be singing in that first film and it was just natural. It just came so natural.
Doris Day war in den 50er und 60er Jahren ein Erfolgsgarant in Hollywood. Die männlichen Stars standen Schlange, um mit der blonden Schönheit zu drehen. Cary Grant, Frank Sinatra und gleich 3-mal Rock Hudson. Etwa in Ein Pyjama für 2 von 1961.
Wissen Sie, es ist komisch mit Ihnen beiden. Sie behaupten, er hätte zu viel Sex und er behauptet, Sie...
Ich habe nicht zu wenig Sex.
Ich glaube es ja auch gar nicht.
Hold me tight and kiss me right.
Doris Day passte perfekt in die weichgespülte Hollywood-Erotik dieser Zeit. Blond, süß und unschuldig, bis an die Grenze der Naivität. 1968 dann die Überraschung. Mit Mitte 40 beendete Doris Day plötzlich ihre Filmkarriere. Ein Schritt, den sie später bereute. Es war dumm von mir aufzuhören, denn ich liebte das Filmedrehen. Aber ich war verheiratet und dachte, das habe Vorrang. So ein Quatsch. Sie wollte ihrer Ehe den Vortritt geben. Doch die endet im Desaster. Nachdem ihr dritter Mann starb, stellte Doris Day fest, dass er ihr Vermögen verspekuliert hatte. Sie holte sich einen Teil vor Gericht zurück. Zwar war sie in den 70ern nochmal im Fernsehen zu sehen, doch ihre große Leidenschaft war inzwischen eine andere: Tiere. Sie gründete die Doris Day Animal Foundation. Day heiratete noch einmal und ließ sich 1981 noch einmal scheiden. Nun ist Doris Day im Alter von 97 Jahren verstorben.
Und Nicole Markwald schaute nochmal auf das Leben von Doris Day. Und jetzt wird es gleich 23.54 Uhr und zu mir gekommen ist Martina Gnad aus unserer Nachrichtenredaktion. Sie haben die Kommentare aus den Zeitungen von morgen dabei.
Ja, beim Treffen der EU-Außenminister mit ihrem US-Amtskollegen Pompeo in Brüssel schienen die Fronten heute ja ziemlich verhärtet. Die westfälischen Nachrichten aus Münster halten dazu fest: Die Hilflosigkeit Europas zeigt sich besonders im Falle des Atomabkommens mit dem Iran. Während in Brüssel weiterhin um eine diplomatische Lösung gerungen wird, bauen die USA am Golf eine Drohkulisse mit Flugzeugträgern und Bombern auf. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, das den gesamten Mittleren Osten in ein Flammenmeer verwandeln könnte. Die Lage erinnert fatal an die vor 16 Jahren, findet der Mannheimer Morgen. Damals führte US-Präsident George W. Bush erst einen verbalen und dann einen realen Feldzug gegen den Irak. Die alte Weisheit, dass Geschichte sich nicht wiederholt. Wer will wetten, dass sie auch diesmal greift? Trump ist unberechenbar. Einen Unterschied gibt es diesmal allerdings. Sollte der US-Präsident tatsächlich einen Krieg im Nahen Osten anzetteln, müsste er, anders als damals Bush, ohne militärische Unterstützung der Europäer auskommen. Sie sind zwar machtlos gegen Trumps Pläne, aber wenigstens in deren Ablehnung vereint. Der Reutlinger Generalanzeiger stellt klar: Auch wenn die Bedenken der Europäer bei den Amerikanern auf taube Ohren stoßen, so ist ihre Kritik richtig. Denn die USA schwächen durch ihr hartes Vorgehen die Reformer in der Islamischen Republik. Noch gefährlicher ist aber das Zeichen, das die USA setzen, indem sie einseitig auf militärische Stärke bauen. In den Augen von Regimes wie dem Iran heißt das vor allem eins: Sie brauchen die Atombombe. Die Stuttgarter Zeitung teilt diese Meinung und zeigt sich darum wenig überrascht, dass der Iran mit einem Ende des Atomabkommens gedroht hat. Für die iranische Regierung war es fast schon überlebensnotwendig, Härte zu zeigen. Den Menschen im Land geht es schlecht. Die Hoffnungen, nach dem Ende der Sanktionen in Richtung Wohlstand zu marschieren, haben sich nicht erfüllt. Es gibt Hardliner im Iran, die schon immer gegen das Atomabkommen angekämpft hatten. Sie gewinnen nun an Zuspruch. Trotzdem ist es fraglich, ob sich der Iran mit dem Ultimatum einen Gefallen getan hat. In Deutschland soll bald ein Mindestlohn für Azubis gelten. Die Neue Osnabrücker Zeitung spricht von einem kleinen, aber wichtigen Schritt der Anerkennung und Wertschätzung. Im Übrigen ist nicht zu befürchten, dass massenhaft Betriebe überfordert werden. Die allermeisten zahlen heute schon mehr als 515 Euro. Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung würde der Mindestlohn die Betriebe auch vor den Folgen des demografischen Wandels schützen. Die Wahrheit ist, die Marktmacht liegt jetzt bei den Jüngeren. Firmen, die da nicht mitziehen wollen, gehen leer aus. Wer heute noch Auszubildende finden will, muss sie vernünftig bezahlen. Das Straubinger Tagblatt betont in diesem Zusammenhang, dass Geld nicht alles ist. Den Fokus nur auf die Vergütung zu legen, reicht jedenfalls nicht. Die Politik muss die Ausbildung wieder zu ihrer alten gesellschaftlichen Akzeptanz führen und die Wertigkeit im Vergleich zum Studium hervorheben.
Vielen Dank, Martina Gnad, für diese Presseschau. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Marina Schweitzer und ich wünsche Ihnen jetzt an dieser Stelle eine gute Nacht. Machen Sie es gut.